Nehmen wir einen ganz gewöhnlichen Abend. Ein Abend unter der Woche. Ende der 1990er, Anfang der 2000er Jahre in einem Wohnzimmer in Italien. Es ist 18.35 Uhr. In diesem Wohnzimmer, das wie in vielen italienischen Häusern und Wohnungen an die Küche angrenzt, läuft der Fernseher. Eingeschaltet ist Canale 5, der beliebteste Privatsender des Landes. Die Sendung, die gerade beginnt, heißt Passaparola. Passaparola, so heißt ein Fernsehquiz, das in den Jahren um die Jahrtausendwende auf Canale 5 läuft. Die Spielrunden in diesem Quiz drehen sich um die Buchstaben im italienischen Alphabet. Millionen Menschen schauen sich das Programm an. Manchmal rund 3 Millionen, manchmal rund 6 Millionen Menschen. Ein Teil des Erfolgs von Passaparola sind 7 junge Frauen. Sie sind bekleidet in knappen Miniröcken mit einem Oberteil, das ihre Brüste betont. Letterine werden diese Frauen genannt, die Buchstabenfrauen. Jede Folge von Passaparola beginnt mit einem Kameraschwenk über die Letterine, die eine kurze Tanzchoreografie aufführen. An ihrem Ende halten sie ihre beiden Hände seitlich neben dem Körper, auf der Höhe des Busens und bewegen ihre Finger, als würden sie die Tasten einer Trompete spielen. Passaparola endet in dieser Zeit um die Jahrtausendwende Abend für Abend um 20 Uhr. Danach kommt das TG5, die Fernsehnachrichten, eine halbe Stunde lang. Dann der nächste Programmwechsel um 20.35 Uhr. Striscia la Notizia heißt das nächste Programm. Striscia la Notizia ist unübersetzbar italienisch. Ein Programm, das Infotainment betreibt, also Information und Unterhaltung vermischt und dabei den Anspruch hat, politische Satire und investigativen Journalismus zu leisten. Striscia la Notizia wird Jahr für Jahr seit 1988 ausgestrahlt. Das Maskottchen der Sendung ist eine bizarre, rote, dickbäuchige Plüschfigur, die so groß wie ein Mensch ist und italienisch mit dem Akzent der nördlichen Region Ligurien spricht, der Gabibbo. Striscia la Notizia wird meistens von zwei Männern moderiert, die hinter einem langen Studiotisch sitzen. Und dann sind da zwei Frauen.
Brindiamo perché stanno tornando le veline! Ritornano le veline!
Veline. Die zwei Veline sind immer eine blonde und eine dunkelhaarige Frau, die in jeder Sendung von Striscia la Notizia mehrfach auf den Tisch, hinter dem die Moderatoren sitzen, steigen und dann auf diesem Tisch tanzen. Immer in kurzen Miniröcken, hautengen Shorts oder Kleidern. Alle paar Jahre wechseln die Veline, werden neue Frauen für die Rolle ausgewählt. Die wichtigsten Moderatoren der Sendung sind dagegen seit 1994 dieselben beiden Männer. Die Schauspieler Ezio Greggio und Enzo Iacchetti.
Ma che meraviglia!
Ma che meraviglia!
Che meraviglia! Was für ein wunderbarer Anblick, sagen Greggio und Iacchetti in dieser Sendung von Ende Dezember 1999. Dann fragen die beiden Männer, die beiden Veline, was denn der Weihnachtsmann ihnen gebracht habe. Viele Geschenke, sagt eine von beiden, Elisabetta Canalis, die später als Schauspielerin und als kurzzeitige Freundin von George Clooney auch in Deutschland berühmt werden wird. Gar nichts hat mir der Weihnachtsmann gebracht, sagt die andere Veline, Maddalena Corvaglia. Ansonsten sagen die Veline kaum ein Wort in den Sendungen. Über 8 Millionen Menschen in Italien schauen damals in den Jahren um die Jahrtausendwende täglich Striscia la Notizia. Die Veline und andere knapp bekleidete Frauen, die Tag für Tag in einigen der populärsten Fernsehsendungen zu sehen sind, gehören in Italien seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Menschen des Landes. Diese Frauen haben in solchen Sendungen genau eine Funktion: gut aussehen. Es ist eine Darstellung von Frauen, die Italien verändert hat. Eine Darstellung, die Folgen hat für den Alltag vieler Frauen. Und die manches in Frage stellt, was sich italienische Frauen in den Jahrzehnten davor erkämpft haben. Herzlich willkommen zu Kurz gesagt Italien, dem Podcast, in dem ich Folge für Folge ein Stück Italien erkläre, immer mit einem anderen unübersetzbaren Wort. Mein Name ist Sebastian Heinrich. Ich bin politischer Journalist und mein Leben ist eng verwoben mit Italien. Und das ist die 20. Folge von Kurz gesagt Italien. Velina, der Kampf italienischer Frauen um gleiche Rechte. La parola, das Wort. Ich plane seit Monaten eine Episode zu dem Kampf der Frauen in Italien um ihre Rechte und dazu, wie die Lage der Frauen in Italien heute ist und wie sie sich verändert hat. Mehrere Hörerinnen von Kurz gesagt Italien haben mich darum gebeten. Ich habe lange nach einem unübersetzbaren Wort gesucht, das einen Teil dieser italienischen Geschichte auf den Punkt bringt. Die Lösung hat mir Virginia Kirst angeboten. Virginia Kirst ist Journalistin. Sie arbeitet seit Jahren als Italien-Korrespondentin, unter anderem für die Zeitung Die Welt. In der Folge mit dem Titel Krucco ist Virginia zu Gast. Ich habe Virginia am Ende des Gesprächs mit ihr gefragt, ob ihr ein unübersetzbares italienisches Wort einfalle zur Lage der Frauen in Italien. Und sie hat, wie aus der Pistole geschossen, gesagt Velina. Was eine Velina ist, das erklärt die Redaktion des Wörterbuchverlags Treccani am treffendsten in einem Beitrag in ihrer Sektion Lessico del XXI secolo, auf Deutsch Wortschatz des 21. Jahrhunderts. Als Definition steht dort, Zitat Anfang, Velina, Substantiv weiblich. Im Sprachgebrauch des Journalismus und der Fernsehbranche eine hübsche junge Frau, die in der Regel ohne zu sprechen mit Tanzeinlagen und Augenzwinkern bestimmte Abschnitte einer Unterhaltungssendung, einer Show oder einer Werbesendung begleitet. Der Ausdruck stammt aus der Fernsehsendung Striscia la Notizia. Zitat Ende. Die Rolle der Velina hängt also eng zusammen mit der Fernsehsendung Striscia la Notizia, die, wie gesagt, seit 1988 ausgestrahlt wird, erst für ein paar Monate auf Italia Uno, danach und bis heute auf Canale 5. Italia Uno und Canale 5, das sind zwei private Fernsehsender der Gruppe Mediaset von Silvio Berlusconi, dem 2023 verstorbenen, mit Abstand mächtigsten Medienunternehmer und Politiker der jüngeren italienischen Geschichte. Spätestens seit den 2000er Jahren werden als Veline auch allgemeiner junge Frauen bezeichnet, die in italienischen Fernsehsendungen in einer ähnlichen Funktion auftreten. Man kann die Rolle der Veline auch anders bezeichnen als in den nüchternen, beschreibenden Worten des Wörterbuchs Treccani. Getan hat das zum Beispiel die Journalistin Romina Spina in einem 2013 erschienenen Artikel für die Neue Zürcher Zeitung. Zitat Anfang. Kompetenzen sind bei ihnen nicht gefragt. Es zählen körperliche Attribute sowie ein selbstsicheres, ungehemmtes Auftreten. In provokativen Kleidern hüpfen sie durch das Studio, damit niemand den Sender wechselt. Die Kameras wandern auf und ab, es entstehen Großaufnahmen der herausgestreckten Brüste und Hintern. Blondine und Brünette lächeln verführerisch, spendieren Küsschen oder räkeln sich vor den amüsierten Moderatoren auf dem Boden. Falls die Veline überhaupt einmal zu Wort kommen, geben sie sich dümmlich. Zitat Ende. Den Artikel von Romina Spina habe ich in den Shownotes dieser Folge verlinkt, sowie alle namentlich genannten Quellen in diesem Podcast. Der Name Velina kommt vom italienischen Wort Carta Velina, zu Deutsch Seidenpapier, also von einer Bezeichnung für besonders dünnes Papier. Während des Faschismus, während der Gewaltherrschaft von Diktator Benito Mussolini zwischen den Jahren 1922 und 1945, ließ das Regime an die Medienvertreter im Land Zettel verbreiten, auf denen stand, was sie verbreiten oder nicht verbreiten sollten. Und diese Zettel hießen Veline, weil sie auf sehr dünnem Papier gedruckt waren. Als Striscia la Notizia 1988 auf Sendung geht, will die Redaktion nach eigenen Angaben dieses alte Ritual aus den Jahrzehnten der Diktatur im demokratischen Italien auf die Schippe nehmen und so unterstreichen, dass bei Striscia la Notizia die Pressefreiheit verteidigt wird. Und mit dieser Begründung lassen die Striscia la Notizia-Macher in den ersten Staffeln der Sendung zwei attraktive Frauen solche Zettel, solche Veline, an die Moderatoren verteilen. Velina ist ein weibliches Substantiv. Das Wort wird schließlich zur Bezeichnung für die Frauen selbst. Das Ritual mit den Zetteln verschwindet relativ schnell aus der Sendung. Die Frauen aber bleiben und sie heißen weiterhin Veline. Dass Frauen im Fernsehen oder in anderen sichtbaren Medien viel stärker als Männer auf ihr Aussehen reduziert und nach ihrem Aussehen beurteilt werden, das ist natürlich keine typisch italienische Erscheinung. Aber drei Besonderheiten machen das Phänomen der Velina zu etwas unübersetzbar Italienischem. Erstens sind die Veline und ähnliche Frauenfiguren im italienischen Fernsehen fast ausschließlich stumm. Die Frauen kommen in den Sendungen enorm selten zu Wort. Sie werden von den Kameras ausgiebig gezeigt, oft mit Kamerafahrten von den Füßen nach oben. Aber sie sprechen eben fast nie. Es sind, Zitat, weibliche Fernsehfiguren ohne tragende inhaltliche Funktion. So schreibt es die Südtiroler Journalistin Barbara Bachmann in einem Artikel für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ihre Rolle beschränkt sich, Zitat, darauf, sich mit wenig Kleidung am Körper als eine Art dekoratives Möbelstück in Stellung zu bringen, das schreibt Redakteurin Anna Julia Fink in der österreichischen Zeitung Der Standard. Die zweite unübersetzbar italienische Eigenschaft der Velina ist die enorm große Verbreitung, die diese Frauenrolle in italienischen Medien und vor allem im italienischen Fernsehen hat. Neben den Veline bei Striscia la Notizia waren ab den 1990er Jahren im italienischen Privatfernsehen die Letterine in der Quizshow Passaparola zu sehen, die Letteronze bei den Shows des enorm populären Comedy-Trios Jalapas Band. Und auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bei den Sendern der RAI wurden solche Frauenfiguren inszeniert. Zum Beispiel die Schedine bei der Fußballfernsehshow Quelli che il Calcio, benannt nach der Schedina, dem Tippschein für die populäre Fußballwette Totocalcio. Und in den dutzenden Männerfußballsendungen, die in überregionalen und regionalen Fernsehsendern in Italien ausgestrahlt werden, ist es seit Jahrzehnten und bis heute fast Standard, dass im Studio neben einer Reihe an Männern eine attraktive, knapp bekleidete Frau sitzt, die höchstens alibihafte Aufgaben hat. Zum Beispiel die Ergebnisse des aktuellen Spieltags vorlesen oder die Tabelle. Die Veline werden zu einem popkulturellen Phänomen. Il calciatore e la Velina. Der männliche Profifußballer, der eine Velina als Freundin hat. Das wird spätestens in den frühen 2000er Jahren zu einem Klischeebild, von dem es mehrere echte Beispiele gibt. Die dritte italienische Besonderheit der Velina ist die Langlebigkeit des Phänomens. Trotz aller Kämpfe, die auch in Italien Frauen gegen Sexismus, gegen Bevormundung und Erniedrigung gekämpft haben, hält sich die Figur der Velina in fast unveränderter Form seit Jahrzehnten. Die Veline, la bionda e la mora, die Blonde und die Dunkelhaarige, tanzen bis heute im Studio von Striscia la Notizia. Zwar nicht mehr auf dem Tisch, hinter dem die Moderatoren sitzen, aber immer noch mit der gleichen, fast stummen, dekorativen Funktion. Die Figur der Velina ist ein unübersetzbar italienischer Teil der schwierigen, langen Geschichte des Kampfs italienischer Frauen um ihre Rechte. Einer Geschichte von Fortschritten und von Rückschlägen, von viel Sexismus, von enormem Schmerz und schwer fassbarer Gewalt, aber auch von Mut, Kraft und Ausdauer. La storia dietro la parola, die Geschichte hinter dem Wort. 1848 ist ein Jahr, das in vielen Ländern Europas Spuren hinterlässt. Im Jahr 1848 begehren vor allem in mehreren großen Städten auf dem Kontinent die Menschen auf gegen die Könige und Kaiser. Sie wollen Verfassungen, die ihnen Mitbestimmung, Freiheit und mehr Gerechtigkeit garantieren. Und keine Herrscher mehr, die glauben, dass Gott ihnen die Macht über das Volk gegeben hat. In Paris, Berlin, Wien, Prag gehen die Menschen auf die Straßen. In Italien ist der Aufstand im Jahr 1848 besonders heftig. So heftig, dass noch heute im Italienischen der Ausdruck Fare un 48 üblich ist, um zu sagen, dass Menschen irgendwo plötzlich und heftig aufbegehren oder Unruhe und Chaos stiften. Das heutige Italien ist damals noch kein einiges Land. Auf der Halbinsel gibt es unterschiedliche Staaten. Der Norden wird in weiten Teilen regiert vom Kaisertum Österreich. In den italienischen Städten Palermo, Mailand, Venedig und Rom brechen Revolutionen aus. In Mailand und Venedig richtet der Aufstand sich gegen die Österreicher. Carlo Alberto, zu Deutsch Karl Albert, der König des an die österreichischen Gebiete angrenzenden Königreichs Sardinien-Piemont, erklärt den Österreichern den Krieg. Es geht damit ein Krieg los, der in die Geschichte als erster italienischer Unabhängigkeitskrieg eingehen wird. Als erster Krieg des Risorgimento, der italienischen Nationalbewegung. Und welche Rolle die allermeisten italienischen Frauen in diesem Krieg spielen und im Risorgimento allgemein, das wird in dem wahrscheinlich bekanntesten Lied aus dieser Zeit deutlich, in dem 1848 von Carlo Alberto Bosi geschriebenen Addio mia bella, addio.
Addio mia bella, addio, l'armata se ne va.
Leb wohl, meine Schöne, leb wohl, die Armee zieht fort und wenn ich nicht auch mitginge, dann wäre das feige von mir. Der Mann zieht in den Kampf, die Frau, seine Schöne, bleibt zu Hause und wartet. Das ist die Rollenverteilung. Das ist damals weder neu, noch ist es typisch italienisch. Das ist das Verständnis der Rollen von Mann und Frau im Europa dieser Zeit. Für die großen Ideale kämpft der Mann um den heimischen Herd, um Haus und Kinder kümmert sich die Frau. Und diese Rollenverteilung prägt natürlich auch die italienische Nationalbewegung. Es gibt eine Frau, die diese klassische Rollenverteilung sprengt. Das ist Anita Garibaldi, die Frau und Kampfgefährtin von Giuseppe Garibaldi, dem Freiheitskämpfer und populärsten italienischen Nationalhelden. Die gebürtige Brasilianerin Anita Garibaldi kämpft erst in ihrer Heimat als Teil von Rebellengruppen gegen den brasilianischen Kaiser und dann mit ihrem Partner Giuseppe in Italien im ersten Unabhängigkeitskrieg. Anita Garibaldi lässt sich für die damalige Zeit absolut unerhört in Hosen fotografieren. Das Bild habe ich in den Shownotes verlinkt. Anita Garibaldi stirbt 1849 auf der Flucht vor den österreichischen Truppen. Sie bleibt eine Ausnahmegestalt, so wie ihr Mann. Der erste italienische Unabhängigkeitskrieg geht verloren. Wenige Jahre später, im Jahr 1861, wird aber das Königreich Italien ausgerufen. Italien ist erstmals ein moderner Nationalstaat. Frauen bleiben in diesem neuen Staat den Männern untergeordnet. Und das ist auch in Gesetzen so festgelegt. Der 1866 in Kraft getretene Codice Civile, das erste bürgerliche Gesetzbuch des neuen italienischen Staats, sieht vor, dass eine verheiratete Frau ohne die Autorizzazione maritale, ohne die ausdrückliche Erlaubnis ihres Ehemanns, kaum etwas tun darf. Unter anderem darf sie ohne die Autorizzazione maritale das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder nicht ausüben. Falls sie arbeitet, nicht über das von ihr verdiente Geld verfügen, keine sonstigen anderen Rechtsgeschäfte abschließen, keine Kauf- oder Mietverträge, keine Schenkungen, keine Testamente, keine Kreditaufnahme, sich nicht von ihrem Mann trennen, von der Scheidung ganz zu schweigen. Die Ehe ist damals, ganz nach Vorstellung der katholischen Kirche, eine unauflösliche Verbindung in Italien. Frauen sind damals rechtlich gesehen Anhängsel ihrer Männer. Und ein großer Teil der männlichen Vordenker der italienischen Nationalbewegung und der überwiegende Teil der männlichen Bevölkerung ist überzeugt davon, dass das richtig ist, dass das der natürlichen Ordnung der Dinge entspricht. Frauen, das ist eine der wichtigsten Grundannahmen der Zeit, seien wegen ihres Gefühlshaushalts nicht geeignet dafür, in der Familie alleine Entscheidungen zu treffen. Ganz zu schweigen von der Politik, von dem Bereich also, in dem Entscheidungen für die ganze Gesellschaft getroffen werden. Das ist damals selbstverständlich nur Männersache. Vom Recht für Frauen zu wählen oder in ein politisches Amt gewählt zu werden, ist in den Jahrzehnten nach der italienischen Einheit noch lange nicht die Rede. Erst 1912 bekommen überhaupt alle Männer über 30 dieses Recht. Italien ist damals im ausgehenden 19. Jahrhundert ein im europäischen Vergleich rückständiges Land. kaum industrialisiert, vom Norden bis in den Süden vor allem bäuerlich geprägt. Ein Land, in dem für die große Masse von Männern wie von Frauen Armut, oft auch bittere Armut, der Normalzustand ist. Ich habe über diesen Rückstand Italiens damals ausführlicher in der Folge Mezzogiorno gesprochen. Ein Schlaglicht darauf, wie der Alltag vieler italienischer Frauen in dieser Zeit aussieht, wirft damals ein Untersuchungsbericht des italienischen Parlaments, die Inchiesta Iacchini, benannt nach dem Wirtschaftswissenschaftler und Senator Stefano Iacchini. In dem Bericht steht über das Leben von Frauen in der Gegend um Novara in der norditalienischen Region Piemont. Zitat Anfang: Auch die Frau arbeitet von morgens bis abends. Teils im Haus, teils auf dem Land. Wenn sie das 14. oder 15. Lebensjahr erreicht hat, geht auch sie, wie der Rest der Familie, tagsüber aus dem Haus, um Süßgras zu ernten oder Reis zu stellen. Wobei sie in 2 oder 3 Jahren das wenige Silber und die Mitgift verdient, die sie haben muss, um einen Ehemann zu finden. Zitat Ende. In den reicheren Schichten der Bevölkerung und vor allem in den Städten finden sich aber nicht alle Frauen damit ab, den Männern untergeordnet zu sein. Die in Mailand geborene Anna Maria Mozziconi etwa, die sich als eine der ersten für das Wahlrecht für Frauen einsetzt. Sie gilt als Begründerin der italienischen Frauenbewegung. Lydia Poet, die erste als Rechtsanwältin tätige Frau in Italien, die nach ihrem Jurastudium jahrzehntelang dafür kämpfen muss, diesen Beruf überhaupt ausüben zu dürfen. Im Streamingdienst Netflix ist im Jahr 2023 unter dem deutschen Titel »Das Gesetz nach Lydia Poet« eine italienische Serie erschienen, die auf ihrer Lebensgeschichte aufbaut. Einen großen Schub nach vorne bringt im Kampf der italienischen Frauen um ihre Rechte der Erste Weltkrieg. Italien tritt in den Krieg 1915 ein, an der Seite von Frankreich, Großbritannien und Russland gegen Deutschland und Österreich-Ungarn. In Italien passiert während des Ersten Weltkriegs etwas Ähnliches wie in anderen europäischen Ländern. Die Männer sind an der Front und die Frauen beginnen, die Rollen der Männer auszufüllen. In den Bauernhöfen, in den Fabriken. Sie bringen die Familien voran und Millionen italienischer Frauen merken, dass das geht. Dass Frauen dazu in der Lage sind, selbstständig die wichtigsten Entscheidungen zu treffen, ihr Leben auch ohne Mann zu gestalten. Im Podcast Un Viaggio Dispari, zu Deutsch eine ungleiche Reise, geschrieben vom Journalisten Davide Savelli und gesprochen von Schauspielerin Cristiana Capotondi, heißt es:
La guerra distrugge e devasta, ma crea anche spazi che prima non c'erano. Per le donne italiane è stato così.
Der Krieg richtet Zerstörung und Verwüstung an, aber er schafft auch Räume, die es vorher nicht gab. Für die italienischen Frauen war das so. Als der Krieg vorbei ist und die italienischen Männer, die ihn überlebt haben, von der Front zurückkehren, scheint es keinen Weg zurückzugeben zur totalen Frauenunterwerfung der Vorkriegszeit. Im März 1919 stimmt das italienische Parlament für die Abschaffung der Autorizzazione Maritale. Für Frauen gelten noch lange nicht die gleichen Rechte. Im bürgerlichen Recht und im Strafrecht bleiben viele Benachteiligungen. Aber rechtlich sind sie immerhin nicht mehr totale Untertanen ihrer Männer. Im Sommer 1919 wird in der Abgeordnetenkammer, einer von 2 Kammern des italienischen Parlaments, auch ein Gesetz zur Einführung des Frauenwahlrechts verabschiedet. Auch Frauen sollen wählen und gewählt werden dürfen, so wie das in diesen Monaten nach dem Krieg auch in vielen anderen europäischen Ländern geschieht, auch in Deutschland und Österreich. Aber in Italien kommt das Gesetz zum Frauenwahlrecht im Jahr 1919 nicht durch. Eigentlich müsste nur noch der Senat zustimmen, die 2. Parlamentskammer. Aber dann wird das Parlament aufgelöst. Nach der neuen Parlamentswahl verabschiedet die Abgeordnetenkammer 1920 wieder ein Gesetz zur Einführung des Frauenwahlrechts. Wieder wird das Parlament aufgelöst. Es sind in Italien extrem gewalttätige und chaotische Jahre. 1922 wird ein gewisser Benito Mussolini, Mitbegründer einer Bewegung namens Faschismus, zum Regierungschef ernannt. Innerhalb von 3 Jahren macht er Italien zur Diktatur. Im Faschismus wird die Frau dem Mann wieder radikal untergeordnet. Die Propaganda hämmert den Frauen ein, dass sie im faschistischen Staat vor allem eine Aufgabe haben. Ein Slogan wird im faschistischen Italien auf Häuserfassaden gemalt und auf die Schulhefte gedruckt, die die Mädchen im Alter von 8 bis 14 Jahren von der staatlichen Jugendorganisation piccole italiane bekommen.
La maternità sta alla donna come la guerra sta all'uomo.
Frei übersetzt, was der Krieg für den Mann ist, ist die Mutterschaft für die Frau. Das faschistische Regime vergibt Auszeichnungen und Orden für Frauen, die kinderreiche Familien gründen.
L'omaggio al milite ignoto delle 95 madri più prolifiche d'Italia, convenute nell'Urbe per essere premiate dal Duce.
Das ist die Kinowochenschau Giornale Luce vom 23. Dezember 1936 mit einem kurzen Bericht mit Bildern vom Besuch der 95 gebärfreundigsten Mütter Italiens, die nach Rom gekommen seien, um das Grabmal des unbekannten Soldaten zu besuchen und vom Duce persönlich von Benito Mussolini für ihre kinderreiche Familie ausgezeichnet zu werden. Im italienischen Faschismus ist der staatliche Umgang mit Frauen darauf ausgerichtet, dass sie möglichst viele, möglichst gesunde und starke Kinder bekommen. Frauen werden zu diesem Zweck rechtlich noch stärker diskriminiert, als sie es vorher ohnehin schon gewesen sind. Die Vormachtstellung der Männer in Familien wird nach der Abschaffung der Autorizzazione Maritale wieder gefestigt. Es wird gesetzlich festgelegt, dass diejenigen Frauen, die arbeiten, die Hälfte des Lohns der Männer bekommen. Im öffentlichen Dienst wird der Anteil der weiblichen Angestellten in vielen Bereichen auf etwa 10% gedeckelt. Die Schulgebühren für Mädchen werden verdoppelt, während Familien mit mehr als 6 Kindern keine Steuern zahlen müssen. Der Staat regelt zu diesem Zweck auch das Sexualleben der Menschen scharf. Die Verbreitung von Verhütungsmitteln wird verboten. In Italien wird eine Sondersteuer für Ledige eingeführt. Homosexualität wird zur Straftat. Italiens Frauen sollen sich aus dem öffentlichen Leben heraushalten. Sie sollen mehr Kinder auf die Welt bringen für das neue Italien, das in Mussolinis Vorstellung durch Kolonialkriege größer werden, durch neue Soldaten militärisch mächtiger und im Rest der Welt gefürchtet sein soll. Die US-Historikerin Victoria De Grazia hat über den Umgang des Regimes mit Frauen und über den Alltag der Italienerinnen im Faschismus ein lesenswertes Buch geschrieben, unter dem englischen Titel How Fascism Ruled Women, in der italienischen Übersetzung Storia delle donne nel regime fascista, also Geschichte der Frauen im faschistischen Regime. De Grazia beschreibt und ordnet ein, wie die faschistische Regierung Frauen systematisch unterordnet und sie in die Rolle der gesunden Mutter pressen will. Sie schreibt, dass das eine Enttäuschung ist für manche Frauen, weil nach dem Ersten Weltkrieg manche von ihnen, wie die glühende Nationalistin Ines Donati, überzeugt waren, dass der Faschismus ihnen mehr Rechte und Freiheiten geboten hätte. Und De Grazia schreibt auch, dass es der Faschismus bei aller Anstrengung nicht schafft, den Geist der Emanzipation wirklich zurückzudrängen. Die Geburtenraten in Italien steigen nicht, sondern sie sinken sogar von Anfang der 1920er bis Ende der 1930er Jahre. Unter anderem, weil viel mehr Menschen vom Land in die Städte ziehen, wo ihr Lebensstil moderner wird und die Menschen beginnen, bewusste Familienplanung zu betreiben. Die faschistischen Massenbewegungen für Mädchen und junge Frauen wie die Piccole Italiane und die Giovani Italiane haben sogar eine für die Faschisten ungewollte Nebenwirkung. Sie tragen dazu bei, viele Italienerinnen und Italiener zumindest zeitweise aus der traditionellen Enge ihrer Familie herauszubringen und sie so selbstbewusster mit Blick auf ihre gesellschaftliche Rolle zu machen. Außerdem bringt die Modernisierung des Lebens in Italien, die neue Konsum- und Medienkultur in den Städten der 1920er und 1930er Jahre mit Kaufhäusern, Cafés und Kinos, mehr Freiheit und weniger Unterwerfung unter die Männer in den Alltag vieler Frauen. Als der Faschismus im Jahr 1943 einzustürzen beginnt, mit der Befreiung Süditaliens durch die Alliierten, kämpfen hunderttausende Italiener in der Mitte und im Norden des Landes als Partisanen gegen die deutschen Nazis, die diesen Teil Italiens besetzt haben, und gegen ihre faschistischen Unterstützer. Es ist die zweitgrößte antifaschistische Widerstandsbewegung Europas. Die Resistenza besteht aus Antifaschisten unterschiedlichster Art, von konservativen Katholiken über Liberale bis hin zu Sozialisten und Kommunisten. Und der Anteil der italienischen Frauen an der Resistenza ist beachtlich, gerade für damalige Verhältnisse. Und vor allem, wenn man bedenkt, wie sehr die Frauen in zwei Jahrzehnten Diktatur aus dem politischen Leben gedrängt worden waren. Etwa 250.000 Menschen kämpfen nach Schätzungen von Historikern im bewaffneten Widerstand gegen deutsche Besatzer und italienische Faschisten. Ungefähr 30.000 davon sind Frauen. Dazu kommen rund 70.000 Frauen, die in den Gruppi di Difesa Femminili aktiv sind, einer Unterstützungsorganisation für die Partisanen, die unter anderem Flugblätter verteilt, Nachschub organisiert, Dokumente schmuggelt, verwundete Kämpfer versorgt. Besonders viele Frauen sind in den Partisanenbrigaden als Staffette eingesetzt. Die Staffette sind Verbindungspersonen, die die Kommunikation und die Absprache zwischen den unterschiedlichen Kampfgruppen ermöglichen. Sie transportieren wichtiges Material, spähen Gebiete aus, bevor die Partisaneneinheiten nachrücken. Zu den wichtigsten Kampfbrigaden der Resistenza gehören die Brigate Garibaldi, benannt nach dem Nationalhelden Giuseppe Garibaldi. Als ihre Hymne gilt das Lied Fischia il Vento mit der Melodie des russischen Volkslieds Katjuscha und einem Text, in dem es unter anderem heißt: Jedes Viertel ist die Heimat des Rebellen. Jede Frau schenkt ihm einen Seufzer. In der Nacht leiten ihn die Sterne. Stark ist sein Herz, stark sein Arm beim Kampf. Der Mann kämpft, die Frau schmachtet ihn an. Das ist auch in den Augen vieler männlicher antifaschistischer Partisanen das Idealbild. Und das, obwohl doch so viele Frauen mitkämpfen und mitwirken an der Befreiung Italiens vom Faschismus. Historikerin Victoria De Grazia schreibt: Zitat Anfang: Als die Frauen mit ihrer Entscheidung, sich an der antifaschistischen Bewegung zu beteiligen, die traditionelle Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern umwarfen, stießen sie bei ihren Kameraden auf wenig Solidarität. Als die Zeit kam, den Sieg des Widerstands zu feiern, wurde der Beitrag der Frauen weitgehend totgeschwiegen. Zitat Ende. Trotzdem. Die politische Rolle der italienischen Frauen kann jetzt niemand mehr ignorieren. Anfang Februar 1945, während der Krieg in Norditalien noch wütet, erlässt die Übergangsregierung unter Ministerpräsident Ivanoe Bonomi ein Dekret, das den Frauen das Wahlrecht zugesteht. Dann, im April 1945, haben britische und US-amerikanische Soldaten gemeinsam mit den Partisanen den Faschismus in Italien besiegt und die deutschen Besatzer vertrieben. Italien wird danach zunächst ein gutes Jahr lang von Einheitsregierungen regiert, in denen alle antifaschistischen Parteien vertreten sind, von den Christdemokraten bis zu den Kommunisten. 1946 finden in Italien erstmals seit über 2 Jahrzehnten wieder freie Wahlen statt und zum allerersten Mal in der Geschichte dürfen die Frauen sich beteiligen. Ab März 1946 finden nach und nach in den gut 7000 italienischen Gemeinden Kommunalwahlen statt. Der wichtigste, wirklich wegweisende Wahltag aber ist der 2. Juni 1946. Ab 2. Juni 1946 sind gut 28 Millionen Menschen in Italien aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Zur Wahl der Assemblea Costituente, der Versammlung, die dem vom Faschismus befreiten Italien eine neue Verfassung geben soll. Und die Italienerinnen und Italiener sollen am 2. Juni zeitgleich an einem Referendum teilnehmen. Einer Volksabstimmung über eine enorm wichtige Frage. Soll Italien eine Monarchie bleiben, mit einem König als Staatsoberhaupt, oder soll es zu einer Republik werden? Es ist ein Tag, dessen Bedeutung für die italienischen Frauen enorm ist. Viele Frauen notieren an diesem 2. Juni 1946 in ihren Tagebüchern, was dieser Schritt für sie bedeutet, als welchen riesigen Fortschritt sie es empfinden, jetzt mitbestimmen zu können, welchen Weg ihr Land nimmt. Die Kinowochenschau, Cinegiornale, Settimana Incom berichtet aus Wahllokalen mehrerer großer italienischer Städte. Und in vielen, sagt der Sprecher, hätten mehr Frauen als Männer ihre Stimme abgegeben. Der 2. Juni ist wegen dieses historischen Wahltags bis heute in Italien Nationalfeiertag. Beim Referendum gewinnt mit einem Ergebnis von 54,3% zu 45,7% die Republik. Italien wird zu einer modernen europäischen Demokratie. Wenige Tage nach dem Referendum schießt der Fotograf Federico Patellani für die Wochenzeitschrift Tempo ein Foto, das bis heute in Italien fast jede und jeder kennt, das in Schulbüchern abgedruckt ist und um den 2. Juni herum immer wieder in den Medien zu sehen ist. Darauf zu sehen ist eine 24-jährige Frau namens Anna Iberti, die ihren Kopf durch eine in der Mitte kreisförmig ausgeschnittene Ausgabe der Zeitung Corriere della Sera steckt, der größten und einflussreichsten Zeitung des Landes. Anna Iberti lacht auf diesem Foto mit ihrem Mund und mit ihren Augen. Sie blickt in den sonnigen Junihimmel und auf der Titelseite der Zeitung, durch die sie ihren Kopf gesteckt hat, steht «È nata la Repubblica Italiana». Die italienische Republik ist geboren. Die italienische Demokratie ist also entstanden und die Frauen haben einen gewaltigen Anteil daran. Das ist die Botschaft dieses Fotos. In die verfassunggebende Versammlung werden 21 Frauen gewählt. 21 von 556 Abgeordneten. Nur 3,7%. Aber diese 21 Frauen erreichen viel. Die Sozialistin Lina Merlin setzt sich erfolgreich dafür ein, dass in Artikel 3 der italienischen Verfassung ausdrücklich festgelegt wird, dass vor dem Gesetz niemand wegen seines Geschlechts unterschiedlich behandelt werden darf. Mehrere weibliche Abgeordnete in der Costituente tragen dazu bei, dass die katholischen Vertreter damit scheitern, die Unauflöslichkeit der Ehe in die Verfassung aufnehmen zu lassen. Artikel 51 der neuen Verfassung garantiert außerdem für alle Bürgerinnen und Bürger unabhängig vom Geschlecht gleichberechtigten Zugang zu öffentlichen Ämtern. Auch dafür haben sich die weiblichen Abgeordneten eingesetzt. Die Verfassung wird nach monatelangen Debatten in der Versammlung im Dezember 1947 mit großer Mehrheit verabschiedet. Am 1. Januar 1948 tritt sie in Kraft. Am 18. April 1948 wählen Italienerinnen und Italiener das erste Parlament der Republik. 613 Abgeordnete, 365 Senatoren werden gewählt, insgesamt 978 Parlamentarier. Insgesamt 49 davon sind Frauen. Immerhin 5%. Es wird aber schnell deutlich, dass der Fortschritt beim Kampf der Frauen um ihre Rechte mühsam bleiben wird. 28 Jahre lang, bis ins Jahr 1976, werden bei allen Wahlen in die Abgeordnetenkammer weniger Frauen gewählt als 1948. Erst 1976 wird der Frauenanteil der Wahl von 1948 wieder erreicht. So bedeutend der Fortschritt durch das Frauenwahlrecht, durch den Übergang von Faschismus zur Demokratie, durch die neue Verfassung auch ist, die italienische Gesellschaft ist weiterhin von Männern dominiert und die Rolle der Frauen bleibt den Wünschen und Vorstellungen der meisten Männer untergeordnet. Das wird auch in dem Medium sichtbar, das bald einen großen Teil des Alltags der Menschen in Italien takten wird. Am 3. Januar 1954 beginnt der öffentlich-rechtliche Rundfunk RAI mit seinen regelmäßigen Fernsehübertragungen. Die allerersten Worte im italienischen Fernsehen liest eine Frau. Sie heißt Fulvia Colombo.
La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive.
Aber die erste regelmäßige Sendung, die an diesem Tag läuft, leitet natürlich ein Mann. Mike Bongiorno, erster TV-Star der italienischen Geschichte, moderiert die Interviewsendung Arrivi e Partenze, zu Deutsch An- und Abreise. Buongiorno bleibt daraufhin bis in die 2000er Jahre hinein eines der bekanntesten Gesichter des italienischen Fernsehens. Die Moderatorin Fulvia Colombo dagegen hat eine deutlich kürzere Karriere als eine der ersten Signorine Buonasera. Die wörtlich guten Abendfräuleins lesen jeweils das Fernsehprogramm des jeweiligen Abends. Sie haben keine andere Aufgabe.
Signore e signori, buon divertimento.
Keine inhaltliche Verantwortung, keinen Spielraum bei dem, was sie sagen. Die Signorine Buonasera sind jung, sie sind züchtig gekleidet, so wie das üblich ist im italienischen Fernsehen von damals, auf das die dauernd regierende christdemokratische Partei Democrazia Cristiana, kurz DC, einen großen politischen und kulturellen Einfluss ausübt. Die DC versucht im Italien der 1950er Jahre ein Klima der Keuschheit im öffentlichen Raum zu schaffen. Gemeinsam mit der mit ihr eng verbandelten katholischen Kirche sind die Christdemokraten bemüht, die Modernität der Nachkriegsjahrzehnte zu betäuben, indem sie deren technische Mittel nutzen, schreibt der Historiker Silvio Lanaro. Diejenigen Frauen, die sich all dem nicht fügen, die Dinge tun, die damals als typisch männlich gelten, werden oft mit gröbsten Sexismus bedacht. Wie in diesem Beitrag der Kinowochenschau Settimanale Chuck aus dem Jahr 1959 über eine Frauenfußballmannschaft.
In tempi lontani, l'unico sport permesso alle donne era il volano. Oggi le idee sono cambiate. Con lo stesso passo baldanzoso con cui hanno fatto il loro ingresso nella politica e nella magistratura, le nostre compagne sono entrate nel mondo dello sport. Per poter appoggiare le loro ambizioni, noi vorremmo poter saggiare con mano i loro mezzi atletici. Ma in ogni caso dobbiamo riconoscere che non mancano interessanti prospettive e che c'è un ottimo materiale da sfruttare. Queste ragazzotte sono decise nel corpo a corpo, ma soprattutto sorprendono per la vivacità del palleggio. In campo non rifuggono dai contatti violenti, anche alle donne piace il gioco duro. Forse non si arriverà mai a un vero e proprio campionato di calcio femminile, ma in fondo questa preparazione non sarà sprecata, in attesa che le donne ritornino a quello sport che da secoli è a loro più consono.
Vor langer Zeit war Federball die einzige Sportart, die den Frauen erlaubt war. Heute haben sich die Ansichten geändert. Mit dem gleichen kühnen Schritt, mit dem sie in die Politik und in die Justiz gegangen sind, sind unsere Gefährtinnen in die Welt des Sports eingetreten. Um ihre Ambitionen zu unterstützen, würden wir gerne ihre sportliche Veranlagung mit unseren eigenen Händen testen. Aber auf jeden Fall müssen wir anerkennen, dass es hier an interessanten Ansichten nicht mangelt und dass das Material, das sie für den Sport nutzen können, hervorragend ist. Diese jungen Mädchen sind entschlossen im Nahkampf, aber sie überraschen vor allem durch ihren flotten Umgang mit den Bällen. Auf dem Platz schrecken sie nicht vor heftigen Körpereinsatz zurück. Auch Frauen mögen eben das harte Spiel. Vielleicht wird es zu einer richtigen Frauenfußballliga nie kommen, aber immerhin wird dieses Training nicht umsonst gewesen sein, wenn die Frauen zu dem Sport zurückkehren, der seit Jahrhunderten besser zu ihnen passt. Während der Sprecher diesen mit pubertären Anspielungen gespickten Text mit dem letzten Satz beschließt, zu dem Zitat »Sport, der seit Jahrhunderten besser zu Frauen passt«, ist eine Frau zu sehen, die sich mit einem Lippenstift schminkt. Die wichtigste Botschaft an die Frauen in Italien seitens eines großen Teils der Politik, seitens eines großen Teils der Medien in dieser Zeit lautet »Bleibt, wo ihr seid«. Konzentriert euch auf eure Rolle als Mütter, als Partnerinnen eurer Männer, als Kümmererinnen um den Haushalt und den Frieden in der Familie. Bleibt hinter den Männern stehen. Ordnet euch unter. 1954 gewinnt das erst 3 Jahre zuvor entstandene Musikfestival von Sanremo Sänger Giorgio Consolini mit dem Lied Tutte le Mamme, in dem er alle Mütter der Welt besingt, die Schönheiten von tiefer Güte aus Träumen, Verzicht und Liebe sein.
Le mamme del mondo, quando un bambino si stringono al cuore, son le bellezze d'un bene profondo, fatto di sogni, rinunce d'amor.
Im italienischen Fernsehen sind neben den Signorine Buonasera die Valette damals die Figuren, die die typische Rolle der Frau verkörpern. Frauen wie Edi Campagnoli, die Assistentin von Showmaster Mike Bongiorno in seinem extrem populären TV-Quiz Lascia o Raddoppia. Campagnoli wirkt anmutig und elegant, bleibt aber vollkommen im Hintergrund. Sie begrüßt lediglich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sendung, verteilt dann Quizmaster Bongiorno die Mappen und Umschläge mit den Fragen. Sie selbst spricht fast nie. Die Valletta ist eine Vorläuferin der Velina. Freilich viel züchtiger gekleidet, mit Röcken bis über das Knie, ohne auch nur halbwegs sichtbaren Ausschnitt. Die italienische Verfassung hat die Frauen als den Männern gleichberechtigt erklärt. Aber im Alltag der Nachkriegsjahre sind italienische Frauen in vielen Bereichen noch enorm weit davon entfernt, gleiche Rechte zu haben. Ein paar Beispiele. Frauen dürfen nicht als Richterinnen oder Staatsanwältinnen arbeiten. Arbeitgeber dürfen Frauen entlassen, sobald diese heiraten. Diese Lage der Frauen ähnelt damals der in der Bundesrepublik Deutschland. Auch dort garantiert das Grundgesetz eigentlich die Gleichheit von Mann und Frau, aber auch dort sind Frauen unter anderem im Arbeits- und Familienrecht weiterhin untergeordnet. In Italien kommt erschwerend dazu, dass unter anderem auf starken Druck der katholischen Kirche keine legalen Ehescheidungen möglich sind. Ehen dürfen nicht geschieden werden. Die Ehe ist rechtlich gesehen weiterhin unauflöslich und kann nur in Ausnahmefällen annulliert werden. Menschen in einer unglücklichen Ehe, darunter Frauen, die von ihrem Ehemann Gewalt erleiden, haben faktisch keinen Ausweg. Wenn eine verheiratete Frau im damaligen Italien eine außereheliche Beziehung hat und ihr Ehemann, ihr Vater oder ihr Bruder sie deshalb tötet, gilt das nach italienischem Strafrecht in diesen Jahren noch als Delitto d'onore, als in Anführungszeichen Ehrenmord. Konkret bedeutet das, dass der Täter seine in Anführungszeichen verletzte Ehre als strafmindernd geltend machen kann und dadurch oft nur äußerst milde Strafen bekommt. Wenn ein Mann eine unverheiratete Frau vergewaltigt, kann das Matrimonio Riparatore im damaligen Italien greifen, die in Anführungszeichen wiedergutmachende Ehe. Er heiratet sie und die Straftat wird damit getilgt. Sexuelle Gewalt wird damals als Verstoß gegen die öffentliche Moral betrachtet, nicht als Verbrechen gegen die Person. Doch die Gesellschaft entwickelt sich in Italien weiter. Eine große Rolle spielt dabei der Boom Economico, das italienische Wirtschaftswunder, das nie zuvor gesehenen Wohlstand ins Land bringt und jahrhundertealte Lebensentwürfe und Rollenbilder ins Wanken bringt. Immer mehr Italienerinnen und Italiener ziehen in die Städte. Aus Großfamilien mit strenger sozialer Kontrolle werden immer häufiger kleinere Familien, mit oder ohne Kinder, die ihr Leben mit viel größerer Freiheit gestalten. Immer deutlicher wird in Italien, wie wenig die rechtliche Stellung der Frauen zu einer Gesellschaft passt, die sich als westlich und modern bezeichnet. Daran, dass sich das ändert, wird die Corte Costituzionale einen bedeutenden Anteil haben, der italienische Verfassungsgerichtshof, der 1955 eingerichtet wird. Mit gehöriger Verspätung, erst gut 7 Jahre nach Inkrafttreten der Verfassung, aber immerhin. Im Jahr 1959 bringt die Journalistin und Schriftstellerin Gabriella Parca das Buch Le Italiane si confessano heraus. Frei übersetzt, die Italienerinnen packen aus. Das Buch enthält 300 Leserbriefe, die Frauen an 2 Zeitschriften geschickt haben, die von den Reaktionen aber nicht veröffentlicht worden sind. In dem Buch erzählen die Frauen von psychischer und körperlicher Gewalt von Männern gegen sie, von der Angst um den eigenen Ruf, wenn sie über die Taten gegen sie sprechen und von dem enormen Machtgefälle zwischen Männern und Frauen im italienischen Alltag. Immer sichtbarer werden in Italien selbstbewusst auftretende, starke Frauen, die ihr Schicksal in die Hand nehmen, die sich nicht zufrieden geben mit dem Rollenbild, das Abend für Abend im Fernsehen die Valletta oder die Signorina Buonasera vermitteln. Schauspielerinnen wie die Neapolitanerin Sofia Loren und die Römerin Anna Magnani, die in ihren Filmen unbändig starke Frauen spielen, die selbstbestimmt leben wollen. Im Jahr 1960 erscheint in der Zeitschrift Il Mondo eine Erzählung von Schriftsteller Alberto Arbasino, aus der später ein Spielfilm und dann ein Roman wird. La Bella di Lodi, die Schöne aus Lodi, heißt diese Erzählung. Die Protagonistin ist Roberta, Tochter einer Familie landwirtschaftlicher Unternehmer aus der Gegend um die norditalienische Stadt Lodi in der Region Lombardei. Roberta, im Film gespielt von Stefania Sandrelli, lebt ihr Leben selbstbewusst und eigenständig. Sie hat eine Beziehung mit einem Arbeiter, Franco. Roberta genießt ihre Stärke, ihre Schönheit, ihre Freiheit und ihre Sexualität. La Bella di Lodi mit dieser starken Frauenfigur wird zu einer Symbolgeschichte für das Italien des Boom Economico. 1966 landet beim Sanremo Musikfestival Sängerin Katharina Caselli auf dem zweiten Platz mit einem Song, den bald Hunderttausende, Millionen italienischer Frauen nachsingen.
La verità mi fa male, la verità. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu.
Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Niemand darf über mich urteilen, auch du nicht. Es ist eine Ansage an eine nach wie vor von Männern dominierte Gesellschaft, die gipfelt in diesem Satz. Ognuno ha il diritto di vivere come può. Jeder Mensch hat das Recht zu leben, wie er mag. Für dieses Recht kämpfen die italienischen Frauen und manche männlichen Unterstützer ab den 1960er Jahren deutlich lautstärker. Im Parlament, bei Demonstrationen, bei politischen Kampagnen der feministischen Bewegung in Italien, die lauter wird und sich immer mehr Sichtbarkeit verschafft. Ab den 1960er Jahren machen die italienischen Frauen auf ihrem Weg zur Gleichberechtigung Fortschritte, mit denen sie jahrhundertealte Diskriminierung hinter sich lassen. 1963 werden Entlassungen von Frauen aufgrund ihrer Heirat verboten. Im selben Jahr wird ein Gesetz verabschiedet, das Frauen ausdrücklich die Möglichkeit gibt, sämtliche Berufe auszuüben und sämtliche öffentliche Ämter zu belegen. Auch in der Justiz, auch als Richterin und Staatsanwältin. 1968 ist in Italien, wie in vielen anderen europäischen Ländern, das Jahr der Studentenbewegungen, die mit ihrem Protest gegen alte Moralvorstellungen, gegen den Krieg der USA, gegen das kommunistische Nordvietnam und für mehr Mitbestimmung die Gesellschaft aufrütteln und in Unterstützer und Gegner spalten. Und in diesem Jahr 1968 krempelt der Verfassungsgerichtshof in Rom mit wegweisenden Urteilen das Familienrecht um. Er erklärt unter anderem diejenigen Bestimmungen im italienischen Strafrecht für ungültig, die den Ehebruch einer Frau als Straftat werten. 1970 dann endet schließlich eine italienische Ausnahmesituation. Am 1. Dezember verabschiedet die Abgeordnetenkammer nach einer siebentägigen Sitzung, der bis heute längsten der Geschichte, die Legge Fortuna Baslini, die Scheidungen legalisiert. Schon am Tag danach ruft die katholische Zeitung Avvenire dazu auf, ein Referendum, eine Volksabstimmung auf den Weg zu bringen, um Ehescheidungen wieder verbieten zu lassen. Italien erlebt weitere 3,5 Jahre heftigster politischer Auseinandersetzungen. Die dauerregierenden Christdemokraten und die neofaschistische Partei MSI kämpfen für die erneute Abschaffung der legalen Scheidung. Alle anderen größeren Parteien, von Kommunisten über Sozialisten bis zu Liberalen und den Radikali, einer Bürgerrechtspartei, kämpfen für ihre Beibehaltung. Am 12. Mai 1974 findet das Referendum statt. Es ist mit knapp 88% bis heute die Volksabstimmung mit der höchsten Beteiligung der italienischen Geschichte.
Contrari all'abrogazione sono stati 19.093.929 con una percentuale del 59,1%, mentre sì sono stati 13.188.184, 40,9%.
59,3% der Stimmen für die Beibehaltung der legalen Scheidung, nur gut 40% für die Abschaffung. Es ist ein bemerkenswert deutliches Ergebnis. Die 1970er Jahre sind in Italien ein enorm gewalttätiges Jahrzehnt, geprägt von einer für das damalige Europa beispiellosen politischen Gewalt. Die 1970er sind aber auch ein Jahrzehnt, in dem sich die Stellung der italienischen Frauen massiv verbessert. Die Legalisierung der Scheidung ist nur ein Beispiel dafür. Es ist ein steiler, mühsamer Weg nach vorne, der aus Gerichtsverfahren und Gesetzentwürfen im Parlament besteht, aus politischen Kampagnen von Vereinen und Kollektiven, von Studentinnengruppen und ehrenamtlichen Beratungszentren für Frauen, die sexistische Gewalt erfahren haben oder die ihre Schwangerschaft unterbrechen wollen. Und dieser Weg besteht aus jahrelangen Demonstrationen in italienischen Städten. Im Hintergrund ist eine feministische Demonstration in Rom in den 1970er Jahren zu hören. 1971 entscheidet der italienische Verfassungsgerichtshof, dass der Verkauf von Verhütungsmitteln und die Werbung dafür nicht mehr verboten werden dürfen. Ein entscheidender Schritt für die sexuelle Selbstbestimmung aller, vor allem aber von Frauen. In der Kinowochenschau Panorama Cinematografico wird der Richterspruch so kommentiert.
Roma. La Corte Costituzionale ha deciso. Non è più reato parlare del controllo delle nascite in Italia. Sì alla pillola, dunque, senza l'ipocrisia delle false ricette, delle finte indicazioni.
A nessuno sfugge l'importanza della decisione che abolisce un divieto ritenuto assurdo dagli uomini di scienza e dai sociologi. Con questa sentenza, infatti, il nostro paese, sia pure con il solito ritardo, si allinea agli altri paesi civili di tutto il mondo.
Rom. Der Verfassungsgerichtshof hat entschieden, es ist nicht länger ein Verbrechen, in Italien über Empfängnisverhütung zu sprechen. Die Pille ist also erlaubt, und zwar ohne die Heuchelei falscher Rezepte und falscher Empfehlungen. Niemand kann die Bedeutung dieser Entscheidung verkennen, die ein Verbot abschafft, das von Wissenschaftlern und Soziologen als absurd angesehen wurde. Mit diesem Urteil schließt unser Land, wenn auch mit der üblichen Verspätung, zu den anderen zivilisierten Ländern der Welt auf. Im Mai 1978 fällt dann die Entscheidung zum wohl bis heute am stärksten umstrittenen Thema, zum Schwangerschaftsabbruch, zum Abtreibungsrecht. Das Gesetz 194/1978 enthält kein Recht auf Abtreibungen, aber in ihm wird festgelegt, dass Abtreibungen in Italien keine Straftat mehr sind, zumindest unter bestimmten Voraussetzungen, die dieses Gesetz festlegt. Gegen dieses Gesetz bringen ganz unterschiedliche politische Bewegungen, Volksabstimmungen auf den Weg. Auf der einen Seite versuchen die Radicali, die schon erwähnte Bürgerrechtspartei, Abtreibungen deutlich leichter zugänglich zu machen. Auf der anderen Seite versuchen katholische Vereinigungen, öffentlich unterstützt vom damaligen Papst Johannes Paul II., das Gesetz einzuschränken und den Zugang zu Abtreibungen deutlich zu beschränken. Am 17. Mai 1981 scheitern beide Referenden. Im selben Jahr, 1981, wirft das italienische Parlament mit einem Gesetz außerdem schließlich die Bestimmungen zum sogenannten Ehrenmord und zur sogenannten wiedergutmachenden Ehe aus dem Strafrecht. Der Weg zur rechtlichen Gleichstellung der italienischen Frauen ist fast abgeschlossen. Die 1980er Jahre sind in Italien die Jahre des sogenannten Riflusso, der Rückkehr vieler Menschen vom politischen Kampf zurück ins Privatleben. Die Wochenzeitschrift Panorama fasst das Klima der Zeit so zusammen. Zitat Anfang. Sehnsucht nach Zerstreuung, Vorrang des Privaten vor dem Politischen, Ende der großen Illusion der Basisdemokratie. Der große Feind der 68er, der Konsumismus, gewinnt wieder die Oberhand. Zitat Ende. Es ist die Zeit, in der in Italien früher als in anderen europäischen Ländern das nationale Privatfernsehen in die Wohnungen der Menschen einzieht. Der Mann dahinter ist ein gewisser Silvio Berlusconi, der in diesen Jahren seinen Aufstieg zum einflussreichsten Mann Italiens beginnt. Den Rest von Berlusconis Geschichte erzähle ich in der Episode Berlusconismo. In Berlusconis privaten Fernsehsendern spielen Frauen eine große Rolle. Aber diese Rolle besteht ganz überwiegend darin, dass sie ihre gut aussehenden Körper zeigt. Im Italien der 1980er Jahre darf der weibliche Körper längst knapp bekleidet gezeigt werden. ganz anders als noch 30 Jahre vorher, zur Zeit der Signorine Buonasera und der Valette. Der weibliche Körper wird aber im italienischen Privatfernsehen und dann auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen fast ausschließlich für den männlichen Blick präsentiert. Ab 1983 läuft auf dem Berlusconi-Sender Italia Uno die Sendung Drive-In, dessen Titelmelodie im Hintergrund zu hören ist. Es ist eine Sendung, die, wie der Name erahnen lässt, in einem Schnellrestaurant spielt. Wichtiger Bestandteil sind Frauen, die knapp bekleidet als Ragazze Fast Food zu einem festen Begriff der italienischen Popkultur werden. Knapp bekleidete Frauen, die die Kunden in diesem fiktiven Restaurant bedienen. Der Autor von Drive-In ist Antonio Ricci. 5 Jahre später, 1988, geht die letzte Ausgabe von Drive-In auf Sendung. Im gleichen Jahr startet, ebenfalls auf einem Privatsender Silvio Berlusconis, Striscia la Notizia, die nächste Erfolgssendung von Antonio Ricci. Die Sendung mit den Veline. Die Sendung, die seit inzwischen 3,5 Jahrzehnten zu den populärsten Italiens gehört und mit der inzwischen mehrere Generationen aufgewachsen sind. Für die Soziologin Elisa Manna ist es kein Zufall, dass das unübersetzbar italienische Phänomen Velina ausgerechnet in den 1980er Jahren auftritt. In der Neuen Zürcher Zeitung heißt es dazu, Zitat Anfang, das Privatfernsehen eroberte den Markt unmittelbar nach den wichtigen Errungenschaften der Frauenbewegung in den 70er Jahren. Die Frauen seien damals müde und frustriert gewesen, weil sie nach Erfolgen wie dem Scheidungs- und dem Abtreibungsrecht gemerkt hätten, dass politische Forderungen nach Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt unerfüllt blieben. Diese Niederlage war ein böses Erwachen, sagt Elisa Manna.
Zitat Ende.
Manna weist darauf hin, dass die italienischen Frauen ab den 1980er Jahren zwar weitgehend rechtlich gleichgestellt sind mit den Männern, dass sie aber dadurch längst noch nicht gleiche Chancen im Berufsleben und somit auf finanzielle Unabhängigkeit und Freiheit haben. Ein besonders krasses Beispiel dafür sind die sogenannten Dimissioni in Bianco. Von manchen Arbeitgebern werden vor allem Frauen gezwungen, sogenannte Dimissioni in Bianco zu unterzeichnen. Ein Entlassungsschreiben, das die Arbeitnehmerin schon bei der Einstellung unterschreibt und das der Arbeitgeber erst dann gegenzeichnet und mit einem Datum versieht, wenn er erfährt, dass die Frau schwanger wird. Ein Kündigungsschreiben wie eine tickende Zeitbombe für viele Frauen. Auch nach Jahrzehnten der Fortschritte bleibt in Italien ein Machtgefälle zwischen Männern und Frauen. Und das Bild, das die Veline und ähnliche Frauenfiguren Abend für Abend im Fernsehen vermitteln, festigt nach Ansicht vieler Beobachterinnen und Beobachter dieses Gefälle. Zu diesen Beobachterinnen gehört Margherita Bettoni. Margherita ist freie Journalistin, Buchautorin, ausgebildet an der Deutschen Journalistenschule. Zu den Themen, zu denen sie schwerpunktmäßig arbeitet, gehört sexualisierte Gewalt. Unter anderem ist von Margherita und ihrer Kollegin Laura Backes 2021 das Buch Alle 3 Tage erschienen, über Femizide, also Morde an Frauen, die getötet werden, weil sie Frauen sind. Ich habe Margherita gefragt, wie sich das Frauenbild der Velina aus ihrer Sicht auf die italienische Gesellschaft ausgewirkt hat.
Die Veline und die generelle Darstellung von Frauen in den Sender von Silvio Berlusconi haben das Frauenbild in der italienischen Gesellschaft meiner Meinung nach wirklich stark beeinflusst. Ich sehe da eigentlich 2 Hauptkritikpunkte. Die Mediaset-Sender, also eben die Berlusconi-Sender, haben Frauen zu halbnackten, sexualisierten Objekten gemacht. Die Veline stehen meiner Meinung nach für die Darstellung einer Frau, so wie das männliche patriarchale Auge sie sieht. Sie zeigen der Kamera ihren perfekten Körper, sie reden wenig und sie winken blöde Kommentare seitens der männlichen Moderatoren mit einem Lächeln weg. Sie moderieren das mit einem Augenzwinker einfach weg. Diese Darstellung der Frau als schweigsame Objekt der männlichen Begierde hat sicherlich nicht zur Emanzipation der Frau beigetragen. Ganz im Gegenteil. Die Veline haben dazu außerdem beigetragen, dass sich ein Bild in den Köpfen vieler befestigt, dass eine Frau vor allem anhand ihres Aussehens bewertet werden soll. dass sie vor allem oder noch schlimmer nur dann etwas wert ist, wenn sie schön ist, wenn sie bildhübsch ist. Was sie kann, was die Frau tatsächlich kann, ist wurscht. Ab Sache sie ist, wie man eben im Kontext eines Berlusconi-Senders sagen würde, eine Gnocca, also eine scharfe Braut sozusagen.
Margherita sagt, die Auswirkungen dieses Frauenbilds habe sie auch in ihrem persönlichen Umfeld bemerkt.
Ich bin Ende der 80er Jahre geboren und meine Kindheit und meine Jugend in den 90er, in den 2000er sind selbst als Kinder einer linken Familie von den Mediaset-Fernsehsendern beeinflusst worden. Ich kann eigentlich von zig Freundinnen von mir erzählen, die davon träumten, Veline zu werden. Und selbst diejenigen, die diesen Traum nicht hatten, seien sie ständig mit diesen perfekten Körpern konfrontiert. Jeden Abend im Primetime im Fernseher. Und das war sicherlich für die Selbstsicherheit heranwachsender Frauen nicht förderlich. Und parallel dazu hat das junge Männer sicherlich nicht dazu geholfen, sich ein respektvolles Bild von Frauen zu verschaffen.
Im Italien der 2020er Jahre leben Frauen in vielerlei Hinsicht unter deutlich besseren Bedingungen als in den 1950er Jahren, geschweige denn als in den 1860er Jahren, direkt nach der italienischen Einheit. Im Italien des Jahres 2024 führt eine Frau die Regierung an. Regierungschefin ist die Ultrarechte Giorgia Meloni. An der Spitze der größten Oppositionspartei steht auch eine Frau. Elly Schlein ist seit 2023 die Vorsitzende des sozialdemokratischen Partito Democratico. Im Jahr 2017 hat die Politik auch das Problem der Dimissioni in Bianco, dieser Zeitbombenkündigungen für legal angestellte Frauen, angegangen. Infolge eines neuen Gesetzes müssen Arbeitgeber und Arbeitnehmer Kündigungen inzwischen in einem digitalen Register eintragen. Das macht diese Praxis praktisch unmöglich heute. Im weltweiten Vergleich gehört Italien heute zur Spitzengruppe der Länder mit Blick auf die Rechte, auf die Frauen sich berufen können. Die Weltbank, die große multinationale Entwicklungsbank der Vereinten Nationen, hat die rechtliche Stellung von Frauen in Italien 2024 in ihrem weltweiten Bericht Women, Business and the Law zur Stellung von Frauen in den Staaten der Welt mit 97,5 von 100 Punkten bei den Rechten zu Gewalt, Eigentum, Rentensystem bewertet und mit 95 von 100 Punkten bei den Rechten auf Teilhabe am Arbeitsmarkt. Demnach gehört Italien unter den 195 Ländern der Welt zu den 20 Ländern mit der besten rechtlichen Lage für Frauen. Ein Wert fällt in dieser Bewertung der Weltbank aber negativ auf. Die von der Weltbank befragten Experten bewerten die Chancen von Frauen auf dem Arbeitsmarkt in Italien nur mit 68,8 von 100 Punkten. Ein bemerkenswert schlechter Wert im Vergleich zu anderen EU-Staaten. Eine Zahl zeigt besonders stark, wie sehr sich der Lebensalltag von einem großen Teil der Frauen in Italien noch von dem der Männer unterscheidet. Und das ist die Beschäftigungsquote. Der Anteil der Menschen im berufsfähigen Alter, die tatsächlich einer bezahlten Arbeit nachgehen. In der Schweiz liegt die Beschäftigungsquote von Frauen bei 80%, in Deutschland bei 73%, in Österreich bei 70%. In Italien liegt diese Quote Ende 2023 bei 55%. In keinem anderen Land der Europäischen Union ist der Anteil der Frauen, die berufstätig sind, so niedrig. Der Anteil liegt in Italien 14 Prozentpunkte unter dem EU-Durchschnitt. Und besonders dramatisch ist dieser Wert in den süditalienischen Regionen. Nach den Zahlen aus dem Jahr 2022 liegen alle vier europäischen Regionen mit den niedrigsten Frauenerwerbsquoten in Süditalien. Sizilien, Kampanien, Kalabrien, Apulien. In diesen Regionen ist der Statistik zufolge nur rund jede dritte Frau berufstätig. Eine Antwort darauf, warum das so ist, liefert unter anderem die schon erwähnte Südtiroler Journalistin Barbara Bachmann. Zusammen mit der Fotoreporterin Franziska Gilli hat sie ein bemerkenswertes und sehr lesens- und sehenswertes Buch veröffentlicht. Es ist 2021 beim Südtiroler Verlag Rätia unter dem Titel Hure oder Heilige erschienen. Bachmann mit ihren Texten und Gilli mit ihren Fotos beschreiben und analysieren, wie das Frauenbild im Italien der Gegenwart das Leben der Frauen im Land prägt. Für dieses Buch haben Bachmann und Gilli unter anderem ein Paar mit zwei Töchtern besucht. Die Frau, Marianna, und ihr Mann, Simone, leben ein gleichberechtigtes Leben. Simone hat in der Corona-Pandemie beruflich deutlich zurückgesteckt, um sich mehr um die Kinder zu kümmern, während Marianna weiter Vollzeit gearbeitet hat. Aber trotzdem sagt Marianna in diesem Buch dann Folgendes. Zitat Anfang. Es kommt vor, dass mich meine Mutter abends anruft, wenn ich gerade allein oder mit einer Freundin unterwegs bin. Sie fragt mich dann, und deine Kinder und dein Mann? Dann bekomme ich Schuldgefühle, weil ich nicht bei meiner Familie bin. Meine Beziehung zu Simone ist eine sehr emanzipierte. Aber solange man sich nicht befreien kann von solchen Gewissensbissen, können wir nicht zu 100% gleichgestellt sein. Zitat Ende. Auch das Frauenbild der Veline wirkt in Italien bis heute. Das Privatfernsehen hat zwar in Italien wie in anderen europäischen Ländern längst nicht mehr so viel Einfluss wie in den 1980er, 1990er oder 2000er Jahren. Auch in Italien verbringen heute deutlich mehr Menschen, gerade die Jüngeren, viel mehr Zeit mit Streamingdiensten und den Online-Netzwerken und viel weniger vor dem Fernsehprogramm. Die Veline, die bei Striscia Notizia knapp bekleidet im Studio tanzen, sehen heute deutlich weniger Menschen als früher. Um die Jahrtausendwende waren es um die 8 Millionen pro Abend, heute sind es nur noch rund 3,2 Millionen. Aber Journalistin Margherita Bettoni sagt:
Ich glaube schon, dass dieses Frauenbild, also das Frauenbild der Veline, bis heute nachwirkt. Die kulturelle Erbe, die Silvio Berlusconi mit seinem Fernsehsender hinterlassen hat, es begleitet die italienische Gesellschaft heute noch und wird sie lange begleiten, glaube ich. Ich glaube, dass wir ItalienerInnen uns heute noch von der Darstellung der Frau als Velina befreien müssen. Und wenn ich von dem Veline spreche, nehme ich sie einfach als Paradebeispiel für die generelle Darstellung von Frauen im italienischen Fernsehen in den letzten 4 Jahrzehnten. Man muss sich das einmal durch den Kopf gehen lassen. 4 Jahrzehnten. Man darf nämlich nicht vergessen, dass dieses Frauenbild, das in den Mediaset-Sender entstanden ist, irgendwann auch in den öffentlich-rechtlichen Sender der RAI angekommen ist, dass es einfach rübergegangen ist, bis es einfach die generelle Darstellung der Frau im italienischen Fernsehen war. Und jahrzehntelang haben wir uns diese sexistische, misogyne Darstellung angesehen. Und wir haben sie irgendwann einfach als Selbstverständlichkeit, als Normalität verinnerlicht und wahrgenommen. Das ist das Problem. Und Maria Carfagna, eine italienische Fernsehautorin und Journalistin, hat mal in einem Artikel von einem Staatssexismus unter Silvio Berlusconi geredet, das eine ganze Generation durch Fernsehprogramme beeinflusst hätte. Und ich glaube tatsächlich, dass wir noch viel Zeit brauchen werden, um uns von diesem Staatssexismus zu befreien, von dieser Darstellung der Frau als als Subjekt männlicher Begierde, um uns davon zu befreien.
Wie sehr das, was Margherita Staatssexismus nennt, sich bis heute ganz konkret auf den Arbeitsalltag von Frauen in Italien auswirkt, dazu hat mir Virginia Kirst, Journalistin und Italien-Korrespondentin unter anderem für die Zeitung Welt, ein Beispiel genannt.
Es ist nach wie vor irre schwer für junge Frauen in Italien in der Arbeitswelt ernst genommen zu werden. Und das hat mich doch überrascht, wie extrem das war. Ne? Also ich war 30 oder was, als ich nach Italien gekommen bin, 29, 30. Und die haben mich alle behandelt, als ob ich irgendwie 14 und Praktikantin wäre. Und dabei, also das hat mich schon sehr geschockt. Vor allem natürlich ältere Männer haben ihn so behandelt. Aber auch gleichaltrig, also die irgendwie dann zu mir gesagt haben, naja, musst du dir halt mehr Lippenstift auftragen und tieferen Ausschnitt anziehen, dann wirst du schon zu deinen Zielen kommen und so. Also das fand ich schon extrem, so wie junge Frauen in der Arbeit, also junge, verhältnismäßig junge Frauen in der Arbeitswelt behandelt werden. Das fand ich irre in Italien. Also das hat mich sehr geschockt.
In Italien hat die Debatte um Frauenrechte seit den letzten Wochen des Jahres 2023 wieder an Fahrt aufgenommen. Der Anlass dafür ist ein enorm grausamer. Ein Femminicidio, ein Femizid. Ein Mord an einer Frau, der über Italien hinaus Aufsehen erregt hat. Im November 2023 berichten italienische Medien über mehrere Tage, dass die im norditalienischen Padua geborene 22-jährige Giulia Cecchettin und ihr Ex-Freund als vermisst gelten. Viele Menschen im Land befürchten das Schlimmste. Am 18. November finden Mitarbeiter des italienischen Zivilschutzes Cecchettins Leiche. Noch am gleichen Tag wird ihr Ex-Freund in Deutschland festgenommen, wohin er mit seinem Auto geflohen war. Er hat Cecchettin mit dutzenden Messerstichen ermordet. Der Mord an Giulia Cecchettin ist der 106. Femizid im Jahr 2023 in Italien. Aber dieser Fall beschäftigt Italien tagelang, wochenlang. Die Beerdigung Giulia Cecchettins im Zentrum von Padua wird live auf mehreren landesweiten Fernsehsendern übertragen. Mehrere Millionen Menschen sehen zu. In Padua selbst sind 8000 Menschen dabei. Dieses Interesse hat viel zu tun mit Giulia Cecchettins Vater Gino Cecchettin und mit ihrer Schwester Elena Cecchettin. Beide bringen die Kraft auf, trotz ihrer Trauer an die Öffentlichkeit zu gehen und immer wieder eines klarzustellen. Giulia Cecchettins Ex-Freund, der sie ermordet hat, war kein Monster. Er war ein ganz normaler Junge, durchschnittlich in einer normalen, unauffälligen Familie aufgewachsen. Journalistin Margherita Bettoni sagt über die Botschaft, die Elena Cecchettin nach dem Mord an ihrer Schwester an die italienische Gesellschaft vermittelt hat.
Sie hat, finde ich, wirklich mit unglaublicher Klarheit die strukturelle Dimension hinter Femizide bloßgestellt. Denn genau das ist der Knackpunkt, der leider immer noch viel zu selten thematisiert wird in Italien sowie in Deutschland in der öffentlichen Debatte. Femizide sind keine Einzelfälle, sie sind ein strukturelles Problem. An dieser Stelle hat sich in beiden Ländern in den letzten Jahren einiges in der öffentlichen Debatte getan. Es gab Verbesserungen, dass Femizide keine Einzelfälle sind, sondern ein strukturelles Problem, wird zunehmend mehr thematisiert. Aber wir sind noch sehr weit weg, von wo ich gerne die öffentliche Debatte zum Thema sehen würde.
Ein Mord, der einen Wandel anstößt, schreibt ARD-Korrespondent Rüdiger Kronthaler im Dezember über die Auswirkungen des Falls. Wenige Tage vor dem Mord an Giulia Cecchettin, Ende Oktober 2023, ist in Italien ein außergewöhnlicher Film in die Kinos gekommen. Er heißt C'è ancora domani, auf Deutsch Morgen ist auch noch ein Tag. Drehbuchautorin, Regisseurin und Hauptdarstellerin ist die in Italien seit gut zwei Jahrzehnten bekannte, beliebte und von der Kritik gelobte Schauspielerin Paola Cortellesi. Der Film ist außergewöhnlich, weil er vollständig in Schwarz-Weiß gedreht ist. Er ist außergewöhnlich, weil er vom Kampf der italienischen Frauen handelt, von Gewalt gegen Frauen und auch von der Gefahr des Femizids, die über dem Leben von Frauen wie eine tiefschwarze Wolke schwebt in diesem Film. Und dieser Film ist außergewöhnlich, weil er all das im Stil einer Komödie erzählt. Einer Komödie, die zwar auch ein Drama und ein historischer Film ist, vor allem aber eben komisch, witzig und absurd. Morgen ist auch noch ein Tag, ist in Italien unfassbar erfolgreich. Der Film spielt 2023 mehr Geld ein in italienischen Kinos als die im Sommer erschienenen Hollywood-Blockbuster Barbie und Oppenheimer. Und das, obwohl er erst Ende Oktober in die Kinos gekommen ist. Der Film von und mit Paola Cortellesi schafft es unter die Top 10 der erfolgreichsten Kinofilme der italienischen Geschichte. Lehrerinnen und Lehrer schicken ihre Schulklassen ins Kino, um den Film anzusehen. Der Präsident des italienischen Senats, Ignazio La Russa, von der ultrarechten Regierungspartei Fratelli d'Italia, lässt den Film im Senat zeigen. Journalisten, unter anderem von New York Times und Hollywood Reporter, schreiben, dass der Film und das gleichzeitige Öffentlichwerden des Mordfalls Giulia Cecchettin eine enorme Wirkung in Italien entfalten. Sprüche und Szenefotos aus Morgen ist auch noch ein Tag tauchen in Italien auf Demos gegen Gewalt an Frauen auf, die nach dem Mord an Giulia Cecchettin im ganzen Land stattfinden. Als Regisseurin Cortellesi Ende November 2023 in Rom auf einer Großdemonstration gegen Gewalt an Frauen ein Schild mit einem Dialog aus dem Film entdeckt, geht sie auf die Demonstrantin, die es hält, zu und umarmt sie. Der Film Morgen ist auch noch ein Tag ist am 4. April auch in Deutschland, in Österreich und der deutschsprachigen Schweiz in die Kinos gekommen. Ich hatte die Möglichkeit, für kurz gesagt Italien, mit Paola Cortellesi über den Film und seine Wirkung zu sprechen. Und ich habe Cortellesi gefragt, ob sie Hoffnung hat, dass sich durch ihren Film etwas verändert im Lebensalltag von Frauen in Italien.
Non lo so, però ho avuto una grande, sono stata orgogliosa di verificare che questa storia è servita a chi usciva dal cinema a parlarne, a parlare del problema.
Das weiß ich nicht, aber ich war stolz darauf zu sehen, dass diese Geschichte Vätern geholfen hat, die aus dem Kino gekommen sind und über das Problem gesprochen haben, beim abendlichen Spaziergang. Dazu sind Geschichten doch da, um den Austausch anzuregen. Und dieser Film war ein Moment des Austauschs, an dem so viele Menschen beteiligt waren. Millionen von Menschen in diesem Fall. Das erfüllt mich mit Stolz. Aber Dinge wirklich zu verändern, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Da qui a, come dire, a cambiare le cose, ce ne passa, insomma.
Und dann habe ich Paola Cortellesi gefragt, welche konkreten Auswirkungen sie sich von ihrem Film wünschen würde.
Quello che io spero, quello che auspico e che ho detto pubblicamente anche alla Camera pochi giorni fa,
was ich hoffe, was ich mir wünsche und was ich vor einigen Tagen auch vor der Abgeordnetenkammer öffentlich gesagt habe, ist, dass die beiden wichtigsten gegnerischen politischen Lager gemeinsam an dieser Frage arbeiten können. Das ist ein Thema, das nichts mit dem politischen Lager zu tun hat, sondern mit der gesamten Bevölkerung, mit einem Problem, das alle betrifft, ob man nun zur Rechten oder zur Linken gehört. Das Problem der Gewalt gegen Frauen hat keine politische Farbe und es geht alle an. Wenn wir also gemeinsam zwischen ganz unterschiedlichen Parteien dieses Problem wirklich angehen würden und auch dafür sorgen könnten, dass die jungen Generationen dafür sensibilisiert werden, dass sie auch in der Schule eine prägende Erziehung in Sachen Bildung und Sensibilität erhalten. Das Problem der Gewalt gegen Frauen geht nämlich alle an. Die Sexualerziehung, die Erziehung zum Respekt vor anderen, die Erziehung zum Respekt vor den Geschlechtern. Was hier passiert, zeugt von der Unfähigkeit mancher Männer. Daher rührt die männliche Gewalt gegen Frauen. Der Unfähigkeit, mit einer Ablehnung umzugehen. Denn es ist immer die gleiche Dynamik. Frauen werden getötet, wenn sie sich entscheiden, abzuhauen. Wenn sie beschließen, sich aus einer Geschichte zu befreien. Diese Gewalt zeugt von der Unfähigkeit eines bestimmten kleinen Teils der männlichen Bevölkerung, die zwar klein ist, aber dennoch wirklich sehr extreme Taten begeht. Und dieser Teil der Bevölkerung muss in diesem Sinne erzogen werden. Und die gesamte männliche und weibliche Bevölkerung muss in ihrem Umgang mit Beziehungen erzogen werden. Das würde ich mir erhoffen. Aber dafür ist eine Menge Arbeit nötig. Aber das betrifft nicht nur uns. Ich schreibe nur die Geschichten. Danach muss sich die Politik darum kümmern.
Insomma, ci vuole un gran lavoro. Non riguarda però noi. Io scrivo solo le storie. Poi riguarda la politica.
Passaparola. Mundpropaganda. Meine Empfehlung für das Passaparola ist dieses Mal der Film Morgen ist auch noch ein Tag. C'è ancora domani. Von und mit Paola Cortellesi. Es ist erstmal ein sehr schöner, schön anzusehender, kurzweiliger Film. Und Paola Cortellesi hat es darin geschafft, über ein so dramatisches Thema wie Gewalt gegen Frauen trotz allem mit Leichtigkeit und mit einem grundlegenden Optimismus zu sprechen. Und das Ganze ohne irgendetwas zu beschönigen oder zu banalisieren. Ihr Film ist ein überhaupt nicht idealisierender Blick auf eine Zeit, die in Italien oft beschönigt wird. Und zwar diese Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt in Italien den Satz, si stava meglio quando si stava peggio. Uns ging es besser, als es uns schlechter ging. Und Paola Cortellesi dreht diesen Satz wirklich um und sagt, nein, es ging uns wirklich schlechter, als es uns schlechter ging. Trotz all dem erzählt sie diese Geschichte von dieser Zeit mit einer großen Liebe für die Figuren und für die Entwicklung dieser Figuren und für die Schwierigkeiten, für die Probleme dieser Figuren und die Kraft, die sie aufbringen, um nach vorne zu schauen. Der Film erinnert sehr an den Neorealismus, an diesen typischen italienischen Stil der Nachkriegsjahre, der die Wirklichkeit hart und unerbittlich und ohne Beschönigung erzählt. Und Cortellesi schafft es da wirklich, eine neue weibliche Perspektive zu zeigen. Und das ist alles wirklich unbedingt sehenswert. Allen, die Filme gerne mit Untertiteln schauen und die Möglichkeit haben, diesen Film mit Untertitel in Originalfassung zu sehen, würde ich das auch dringend empfehlen, weil der römische Dialekt, den die Figur von Paola Cortellesi und die anderen Hauptfiguren in dem Film sprechen, eine große Rolle spielt. Und der Film spielt in Rom und die Stadt Rom hat auch eine große Rolle in diesem Film. Und da gehört natürlich auch der römische Dialekt dazu und die ganz besondere Klangfarbe des römischen Dialekts. für alle, die den Film schon gesehen haben oder ihn noch sehen wollen oder ihn nochmal sehen wollen, habe ich noch einen Bonus. Ich habe das Interview mit Paola Cortellesi komplett aufgenommen. Es dauert eine gute Viertelstunde und in dem Interview habe ich mit ihr über ihren Film gesprochen. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, warum sie sich entschieden hat, über dieses extrem dramatische Thema Gewalt gegen Frauen ausgerechnet in einer Komödie zu erzählen und wie sie es geschafft hat, diesen Film gleichzeitig so antinostalgisch und trotzdem mit dieser Warmherzigkeit zu erzählen. Und was ich sie auch gefragt habe, ob sie mit diesem Film und mit seinen Frauenfiguren so eine Art Gegenmodell zeichnen wollte zur Velina, zum Frauenbild hinter dem unübersetzbaren Wort dieser Podcast-Episode. Das gesamte Interview mit Paola Cortellesi werde ich in den kommenden Tagen als Bonusfolge für Mitglieder von Kurzgesagt Italien veröffentlichen, und zwar als Willkommensfolge für diejenigen, die eine Primo-Mitgliedschaft abschließen. Mehr zu dieser Primo-Mitgliedschaft erzähle ich gleich noch. Das Interview werde ich jedenfalls in deutscher Synchronisierung und in italienischer Originalfassung hochladen. Ihr habt also die Wahl. Jetzt möchte ich nochmal einen herzlichen Dank aussprechen an alle Hinweisgeberinnen. Es waren tatsächlich alle Frauen, die mich seit über einem Jahr dazu angeregt haben, dieses Thema Frauenrechte, der Kampf der italienischen Frauen um ihre Rechte zu behandeln. Ich hoffe, ich bin dem Thema in dieser Folge einigermaßen gerecht geworden. Ich möchte außerdem noch einen Fehler korrigieren aus der vergangenen Folge, der Folge Krucco. Ich habe darin gesagt, dass die Bundesrepublik Deutschland und Italien Gründungsmitglieder der NATO waren. Das stimmt natürlich nicht ganz. Italien ist 1949 tatsächlich Gründungsmitglied der NATO gewesen. Die Bundesrepublik Deutschland ist der NATO aber erst 1955 beigetreten, gut 6 Jahre nach der Gründung der NATO. Kurz gesagt, Italien gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Alle Links, alle Hinweise dazu findet ihr auf kurzgesagtitalien.de. Wenn euch, wenn Ihnen Kurz gesagt Italien gefällt, wenn ihr Menschen kennt, sie Menschen kennen, die sich für Italien interessieren, denen Italien wichtig ist, bitte empfehlen Sie diesen Podcast, diesen Menschen gerne weiter. Wer mir weiterhelfen möchte mit Kurz gesagt Italien, den oder die würde ich bitten, mir eine Rezension, eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts zu hinterlassen. Das hilft mir, dass dieser Podcast von deutlich mehr Menschen gesehen wird, und das hilft anderen Menschen, die sich dafür interessieren könnten, diesen Podcast zu finden. Wer mir schreiben mag, kann das über die E-Mail-Adresse sebastian@kurzgesagtitalien.de tun. Das ist der schnellste und einfachste Weg, mich zu erreichen. Kurz gesagt, Italien ist aber auch auf diversen sozialen Netzwerken unterwegs, auf Threads, Blue Sky, Mastodon, Instagram und Facebook. Man findet den Podcast dort ganz einfach, indem man Kurz gesagt Italien sucht. Kurz gesagt Italien erscheint im Juni als Buch, und ich werde in Kürze einen Newsletter verschicken, in dem ich nochmal erkläre, was dieses Buch genau ist und warum es sich auch für Menschen, die diesen Podcast gehört haben und gerne hören, lohnt, dieses Buch zu kaufen. Wer den Newsletter zu Kurz gesagt Italien abonnieren will, den kostenlosen Newsletter, kann das ganz einfach tun über newsletter.kurzgesagtitalien.de. Ich informiere darin über jede neue Episode, verschicke dort auch die komplette Liste mit den Quellen zu jeder Episode und hin und wieder eben auch Informationen über diesen Podcast und eben unter anderem über das Buch zu Kurz gesagt Italien. Demnächst schicke ich dazu eben nochmal einen Newsletter. Wenn ihr dazu beitragen könnt und wollt, dass es Kurz gesagt Italien weitergibt, könnt ihr eine Mitgliedschaft bei Kurz gesagt Italien abschließen. Ihr helft mir, die Ausgaben für Equipment, Serverhosting, Software und unter anderem Literatur zur Recherche zu stemmen. Vor allem aber finanziert ihr damit die Arbeit, die ich alleine für diesen Podcast leiste. Und ihr würdigt so die Zeit, die Genauigkeit und die Leidenschaft, die ich in Recherche, Aufnahme, Produktion und Schnitt stecke. Ihr bekommt für jede Mitgliedschaft außerdem zusätzliche Vorteile neben der monatlichen Podcast-Episode, die für alle kostenlos ist. Die Mitgliedschaft kostet pro Monat jeweils nur so viel wie ein Gericht in einem italienischen Restaurant. Es gibt 3 Mitgliedschaftspakete. Das Paket Dolce, das kostet so viel wie ein Dessert in einem italienischen Restaurant. Dafür bekommt ihr den exklusiven monatlichen Newsletter Mensile, in dem ich die Geschichte der Podcast-Episode noch ein bisschen weiter erzähle. In Diesen Monat wird es die Geschichte von Raffaella Carrà sein, einer Person, die nach Ansicht vieler eine enorme Bedeutung für das Selbstbewusstsein, die sexuelle Befreiung von Frauen und nicht heterosexueller Menschen in Italien hatte. Eine Frau, nach der in der spanischen Hauptstadt Madrid ein Platz benannt wurde. Eine Frau, die Ende der 1960er Jahre mit einem Stückchen Stoff einem Teil Italiens Angst eingejagt hat. Exklusiv für alle Mitglieder wird es diesen Mensile-Newsletter in den kommenden Tagen bis Wochen geben. Alle bisherigen Ausgaben von Mensile findet ihr auf mensile.kurzgesagtitalien.de. Außerdem bekommen alle Mitglieder Zugang zum monatlichen Treffen La Chiacchierata, einer Videoplauderei, einem Videostammtisch für alle kurzgesagt Italien-Mitglieder, die sich inzwischen zu einer wirklich schönen Tradition entwickelt hat, bei dem wir uns wirklich sehr, sehr schön unterhalten und bei denen sich eine schöne Gemeinschaft von Italien-interessierten Menschen gebildet hat und wir immer schöne Gespräche über die aktuelle Folge führen. Das zweite Mitgliedschaftspaket heißt Primo. Es kostet so viel wie ein erster Gang, wie eine Pasta oder ein Risotto in einem italienischen Restaurant. Dieses Mitgliedschaftspaket enthält alle Vorteile der deutschen Mitgliedschaft plus immer wieder Bonusfolgen von Kurzgesagt Italien. Etwa Interviews mit spannenden und kompetenten Menschen, die viel zu sagen haben über Italien. Und zu dieser Folge gibt es eben mein Interview mit Paola Cortellesi. In deutscher Fassung, in italienischer Fassung. Das dritte Mitgliedschaftspaket heißt Secondo. Es kostet so viel wie ein zweiter Gang, also ein Steak, eine Fischspeise, eine vegane Hauptspeise mit Beilage in einem italienischen Restaurant. Und dieses Paket enthält alle Vorteile der Primo-Mitgliedschaft und einmal pro Monat die Chiacchierata Italiana, eine digitale Plauderei mit allen Secondo-Mitgliedern auf Italienisch. Über alles, was ihnen euch oft unter den Nägeln brennt, über Italien eben auf Italienisch. Auch eine gute Möglichkeit, das eigene Italienisch zu trainieren und zu üben. Alle Infos zu den Mitgliedschaftspaketen zum in Ruhe durchlesen findet ihr auf mitglied.kurzgesagtitalien.de. Die Mitgliedschaft bei Kurzgesagt Italien kann man auch verschenken unter schenken.kurzgesagtitalien.de. Das war's für dieses Mal. Bis zur nächsten Folge Kurzgesagt Italien. Ciao, a presto. Con i baffi che ci viene sempre a prendere in Giulietta, se non mi dai da ridere per il Luna Park, dico alla mamma che dopo tutta la stasera mentre il tipo con i baffi ti baciava dietro l'angolo di casa, chiamalo ricatto, ma non sarò zitto, ci provo un gusto matto, baffi di spesso per farti disperare. Das war eine Folge von Kurzgesagt Italien. Idee, Recherche und Produktion von Kurzgesagt Italien sind von mir, Sebastian Heinrich. Die Titelmelodie ist der Track Italian Singing Hip Hop von Kala mit einer Creative Commons Lizenz. Die Zwischenmelodien sind von Dominic Ward, ebenfalls mit einer Creative Commons Lizenz. Die Originaldateien zu allen in dieser Folge verwendeten Audioquellen sind in den Shownotes verlinkt.